Die Kanaren sind, dank lateinamerikanischer Einflüsse, ein Hotspot für Salsa in Europa. Im Paso a Paso versuchen sich die Tanzenden, etwas holprig noch, in den ersten Schritten. Klein, schnell, energetisch werden die Schritte gesetzt. Der Mann umkreist die Frau, Arme wirbeln über Köpfe und legen sich in raffinierter Choreografie über Schultern und auf Hüften. Und doch bleibt alles lockerlässig und spielerisch. Die Salsa Cubana. Auch wenn die Salsa ihre Ursprünge in der Karibik hat, kann man den Tanz in Las Palmas genauso lernen wie in Amsterdam, Berlin oder München. Fast jedes Wochenende findet mittlerweile in einer europäischen Metropole ein größeres Salsa-Festival statt. Die Salsa ist ein Paartanz und doch auch viel mehr. Auf jeden Fall ist die Salsa auch ein Musikstil, aber außerdem ein Lebensgefühl. Und besonders für viele ausgewanderte Lateinamerikaner zumindest kulturelle Heimat. Und doch hat die Salsa nicht mehr als ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Ihre Entstehungsgeschichte beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst auf Kuba und Puerto Rico. Die Karibikinseln waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Schmelztiegel von europäischer und afrokaribischer Kultur. Im Son, einem Vorläufer der Salsa, vereinten sich die musikalischen Elemente des Danzón, eines gemächlich würdevollen Gesellschaftstanzes, vor allem reicher weißer Kubaner, mit energetischen afrokubanischen Rhythmen. Dass nun Trommeln und Schlaginstrumente der Schwarzen immer populärer wurden in der kubanischen Musik, das sorgte seinerzeit für Konflikte, sagt Armando Cervantes. Der Mexikaner hat an der Universidad de Puebla zur Geschichte der Salsa promoviert und deren Ursprünge im Kuba des 19. Jahrhunderts erforscht.
Die kubanische Gesellschaft war seinerzeit tief im Rassismus verwurzelt und diese Instrumente waren nicht gut angesehen, weil es Instrumente der Landbevölkerung waren, die ausschließlich Schwarze nutzten. Doch dann kam Arsenio Rodriguez und führte gegen alle Widerstände diese Trommeln, die Congas Tumbadoras, in den Son ein. Und mehr noch, er erweiterte die Rhythmusgruppe um Congos, Bongas und Timbales. Das, was man heute als Sektion lateinamerikanischer Schlaginstrumente kennt.
Arsenio Rodriguez, ein schwarzer Musiker und bedeutender kubanischer Komponist. In den 1940ern und 50ern gründete er eine Band, die für die Musikgeschichte Kubas prägend wurde. Arsenio Rodriguez y su conjunto. Arsenio Rodriguez und sein Ensemble wurde über Nacht berühmt aufgrund der damals eigenwilligen Kombination aus modernem Jazz und afrikanischen Congas. Und spielte fortan regelmäßig im berühmten Club La Tropical in Havanna. Anfang der 1950er beschließt Arsenio Rodriguez, Kuba zu verlassen und in die USA auszuwandern. So wie schon viele seiner Landsleute zuvor. Die Arbeitskräftenachfrage nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach New York. Immer mehr Kubaner kamen dort an. Rund 61.000 waren es noch im Jahr 1940. 187.000 bis zum Ende des Jahrzehnts. Ab 1959 gab es eine weitere massive Auswanderungswelle aus Kuba, nachdem Fidel Castro eine neue Diktatur errichtete und eine große Wirtschaftskrise einsetzte. Auch Zehntausende Puerto Ricaner strömten auf der Suche nach einem besseren Leben gen USA, wie auch Menschen aus Mexiko, Kolumbien oder Venezuela. Doch die lateinamerikanischen Einwanderer trafen in ihrem neuen Zielland oft auf ein feindlich gesinntes Umfeld, in dem es sich zu behaupten, ja, zu überleben galt.
Die lateinamerikanischen Einwanderer landeten in prekären Verhältnissen,
sagt Leopoldo Tablante. Der venezolanische Wissenschaftler lebt in den USA. Er hat erforscht, wie sich die Salsa aus den Latino-Vierteln New Yorks zu einem globalen Geschäft entwickelte. Von vielen Dollars waren die lateinamerikanischen Einwanderer jedoch zunächst stark entfernt.
Dort, wo sie Wohnraum vorfanden, wurde dieser in sehr schlechtem Zustand hinterlassen. Oft absichtlich, denn frühere Einwanderergenerationen, wie etwa Italiener, die sich bereits an das Leben in New York angepasst hatten, begegneten den Neuankömmlingen mit Argwohn. vor allem in dem Viertel, das später als Spanish Harlem bekannt werden sollte, zeigten sich die italienischstämmigen Einwanderer wenig erfreut, ja feindselig, angesichts des massiven Zuzugs von Latinos.
Nach den Kubanern kamen die Puerto Ricaner in Scharen nach New York. Dorthin, wo es günstigen Wohnraum gab. In die South Bronx oder nach East Harlem, bald spanisches Harlem genannt. Die Puerto Ricanos brachten wenig mehr mit als ihre Arbeitskraft und wurden schnell zur ungeliebten Konkurrenz auf einem ohnehin prekären Job- und Wohnungsmarkt. Außerdem hatten sie Musik und Tänze im Gepäck, die wesentlich zur Entstehung der Salsa beitragen sollten. Mit ihrer lebensfrohen, zuweilen lauten Lebensart stießen die puerto-ricanischen Neuankömmlinge indes auf Vorurteile. Die ruhigen und fleißigen Alteingesessenen italienischer Herkunft seien quasi verdrängt worden durch faule, ignorante und laute Lateinamerikaner, notierte etwa der Schriftsteller Richard Ruiz, der selber in Puerto Rico geboren und nach New York ausgewandert war. Weiter beklagte Ruiz den Radau durch die auf Spanisch gesungene Musik, die in voller Lautstärke durch die Straßen tönte.
Sie haben in gewisser Weise die Lebensweise der Puerto Ricaner in das städtische Umfeld Nordamerikas übertragen. Diese Einwanderer brachten ihre Traditionen mit, ihre religiösen, auch patriarchalen Bräuche. Und sie entwickelten ihre hispanische, karibische Kultur mehr oder weniger nach den gleichen Verhaltensmustern ihrer Heimat weiter.
Historiker Leopoldo Tablante spricht von einem offensichtlichen Clash der Kulturen im Viertel damals. Verständigungsprobleme haben sicherlich auch eine große Rolle gespielt. Die puerto-ricanischen Einwanderer sprachen kaum Englisch. Es war eine Kultur der Armut, die die Barrios prägte. Die Wohnungen waren überfüllt. Musik und Tanz verlagerten sich daher auf die Straßen und Plätze. Den beengten Wohnverhältnissen im Barrio geschuldet, war auch ein nicht immer ganz freiwilliger Zusammenhalt. Leopoldo Tablante spricht von einer geselligen Solidarität, von einer neuen Bedeutung des Worts Familie, der bald das ganze Barrio umfasste und der in den neu entstehenden Songs zum Ausdruck kam.
Trotz all dem Kummer, Armut und Schmerz sind die Blumen nicht vergangen und die Hoffnung leuchtet uns, Americano Latino. Für mich ist es eine Ehre, für unsere Brüder aus ganz Lateinamerika zu singen. Denn vereint gehen wir Hand in Hand, Americano Latino.
Heißt es in Americano Latino. 1980 von den Salsa-Musikern Ismael Miranda und Willy Colon gesungen und produziert. Beide sind 1950 geboren. Miranda noch in Puerto Rico, Colon schon in der New Yorker Bronx als Sohn puerto-ricanischer Einwanderer. Also in dieser Zeit der massenhaften Zuwanderung von Lateinamerikanern nach New York. Das Barrio wurde, dank der Salsa, zu einem Sinnbild, das jeder Lateinamerikaner verstand. Das Barrio, ein Ort der geteilten Erfahrung, die in den Salsa-Songs zum Ausdruck kommt. Die geliebte, oft arme, ländliche Heimat hinter sich zu lassen, um ein vermeintlich besseres Leben in der Stadt zu suchen. Sei es die nahe Provinzhauptstadt im eigenen Heimatland oder das ferne New York. Die Salsa, so fasst es der Historiker Armando Cervantes zusammen, sang so für die Jugendlichen, die in einer Stadt lebten, die sie aufgrund ihrer Wurzeln ablehnte. Eine weiße Mehrheitsgesellschaft, die die dunkelhäutigeren Latino-Einwanderer diskriminierte. In der man Englisch sprechen musste, die spanische Muttersprache nichts galt. Und in dem sie wegen ihrer religiösen Bräuche und Gesänge schief angesehen wurden. Auch musikalisch beeinflusste die neue Umgebung die Canciones, die Lieder der Einwanderer.
Diesen Wandel der Musik kann man etwa bei Johnny Pacheco beobachten. Der klassische Ton seiner karibischen, vor allem kubanischen Musik wandelt sich mit seiner ersten Platte bei einem New Yorker Label. Die Flöten wandeln sich zu Trompeten, statt der Geige halten Perkussionsinstrumente Einzug. Es ist der Sound der Straße, ein urbanerer Klang.
Johnny Pacheco wurde in den 1930ern in der Dominikanischen Republik geboren und wanderte im Alter von 11 Jahren mit seiner Familie nach New York aus. Dort wurde er in den 1960ern und 70ern zu einem der wichtigsten Musiker in der Salsa. Die New Yorker Salsa-Szene lebte von einer Vielzahl an Biografien wie dieser. Pacheco war nur einer der Stars. Afrokubanische Musik und die vitale New Yorker Jazz-Szene befruchteten sich gegenseitig. So entstand der Mambo, der der Salsa, wie wir sie heute kennen, den Weg bereiten sollte. In einem legendären New Yorker Nachtclub, dem Palladium Ballroom, Ecke Broadway, begann 1948 der Mambo-Craze, der Mambo-Wahnsinn. Die Stars dort, Tito Puente aus Spanish Harlem, puerto-ricanischer Herkunft, Tito Rodriguez, Puerto-Ricaner, und Machito, eigentlich Francisco Grillo aus Kuba. Ihr Ballroom lag nur eine Straße entfernt von dem Mekka der Jazzmusik, der 52nd Street, auch The Street genannt, wo sich Jazzclub an Jazzclub reihte. Musik, die die Stars des Mambo auch beeinflusste.
Nach und nach begannen sich die Grenzen zwischen den Musikgenres aufzulösen. Doch schon lange davor hatte man bereits aufgehört, jeder einzelnen Komposition ein bestimmtes Genre zuzuordnen, weil sie bereits eine Mischung aus vielen Dingen war. Es gab keine Lieder mehr, die nur einem einzigen Genre angehörten, sondern sie waren genreübergreifend. Es war ein Son mit ein bisschen Cha-Cha-Cha, aber mit einem etwas schnelleren Rhythmus. Fast wie eine Guaracha, doch mit der Struktur des Son und mit Arrangements von Bläsersektionen, wie man sie schon als Mambo-Sektionen kannte. Mit einer sehr starken Bläsergruppe. Der Klang veränderte sich. Und das überall und ständig.
So Historiker Armando Cervantes. Musik, Genres und Stile wild zusammengerührt. Zu einer feurigen Soße, so die wörtliche Übersetzung von Salsa. So kochte diese Musik im New York der 50er und 60er Jahre hoch. Auch wenn sie noch nicht offiziell so hieß.
Als Anfang Mitte der 70er Jahre schließlich der Begriff Salsa aufkam, wehrte sich Tito Puente noch immer dagegen und sagte, Salsa, das ist für mich nur das, was ich zu meinen Pommes esse. Was ich spiele, das ist Mambo, Cha-Cha-Cha, Son Montuno oder sind Guajiras.
Eine bestimmte kubanische Volksmusik, die an Flamenco erinnert. Im Palladium, diesem New Yorker Dampfkessel, in der der Schlagzeuger und Bandleader Tito Puente die Temperatur der Salsa hochtrieb, vermischten sich nicht nur die Genres und Stile. Untrennbar verbunden mit diesen in die Beine gehenden lateinamerikanischen Rhythmen war und ist der Tanz, erklärt die Berliner Musikwissenschaftlerin Sydney Hutchinson.
Es ist nicht genau wie im europäischen Gesellschaftstanz. Also jeder Gesellschaftstanz kann zu jeder Musik getanzt werden, es sei denn, es hat das geeignete rhythmische Struktur. Also es ist nicht so in Lateinamerika. Es ist immer, also ein Tanz und eine Musik, die gehören zusammen. Ein Begriff wie Salsa bedeutet nie nur ein Tanz oder nie nur eine Musik, ist immer gleichzeitig Tanz und Musik.
Die gebürtige US-Amerikanerin Sydney Hutchinson lebt die Salsa. Als Bandleaderin, als Musikwissenschaftlerin am staatlichen Berliner Institut für Musikforschung und als Tänzerin. Als solche begegnete sie in den frühen 2000er Jahren der Salsa New Yorker Prägung.
Als ich in New York angefangen hatte, hatte man den Tanz Mambo genannt statt Salsa. Und Mambo wurde auf zwei getanzt.
Aus dem Mambo, aus dem Erbe des berühmten Palladium Ballroom, hatte sich langsam ein spezieller Stil der Salsa entwickelt, der Palladium Style. Gekennzeichnet vor allem durch seine Eleganz und die weichen Bewegungen des Tanzpaares. Der Richtungswechsel im Grundschritt erfolgt immer auf der zweiten Zählzeit. Im Gegensatz zur Salsa Cubana, die man auf die Eins und eher kreisförmig tanzt.
Also wo immer man Salsa tanzt, kommen diese lokalen Einflüsse da rein. Und die Kubaner, die tanzen immer noch entweder auf 1 oder 3 und die machen keinen Unterschied dazwischen. Aber ja, es ist heutzutage ein bisschen verwirrend.
Ein wenig Klarheit brachte ab Mitte der 1960er Jahre Jerry Masucci, dem Sohn italienischer Einwanderer. New Yorker Rechtsanwalt und Musikmanager, ist es zu verdanken, dass Salsa zu einem einheitlichen Begriff, ja schließlich zur globalen Marke wurde. Gemeinsam mit dem Bandleader Johnny Pacheco gründete Masucci 1964 Funya Records. Er ging in die Barrios, suchte nach Talenten und schloss Verträge mit den Musikern. Jerry Masucci förderte, professionalisierte, ja kommerzialisierte lateinamerikanische Musik bis hin zu einem internationalen Vertriebsnetz. Und er wertete die Salsa buchstäblich auf. Die Platten wurden nicht mehr wie vorher an ein vermeintlich armes Publikum billig verramscht. Sie kosteten bei Funya nun gleich viel wie die Alben und Singles des angloamerikanischen Pop-Mainstreams. Leopoldo Tablante.
Und ab diesem Moment begann eine Phase intensiver Salsa-Produktion von New York aus, ausgehend von Funya. Masuccis Label erreichte dann in den 1970er Jahren seine Blütezeit und einen unglaublichen Produktionsrhythmus. Diese Leute schafften es in einem Jahr, etwa 60, 70 oder sogar 80 Alben zu produzieren, was für jedes Plattenlabel enorm ist. Außerdem waren diese Alben beim Publikum sehr erfolgreich.
Die Funya All-Stars führten von Mitte der 1970er Jahre an in Lateinamerika, Afrika und Europa die Stadien und Konzerthallen. Und in New York, in Manhattan, sorgte Jerry Masucci für Aufsehen mit seinem Rolls-Royce mit dem Nummernschild Salsa 1. Die Hitfabrik Funya, von manchen auch als das Motown der Salsa bezeichnet, traf den Nerv einer neuen Generation bereits in New York geborener und aufgewachsener Latinos.
In una época
Die Gründung von Salsa fiel mit dem Beginn der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA zusammen. Vor diesem Hintergrund begannen auch die Afrokubaner und dann auch die anderen lateinamerikanischen Einwanderer, ihre Rechte und die Anerkennung als vollwertige Bürger einzufordern. Fanias Musik spiegelt auch diese Erfahrungen gemeinsamen Leides, einer Unterdrückung aller Latinos, ob aus Kuba, Puerto Rico, Venezuela oder Kolumbien, durch die weiße Mehrheitsgesellschaft wieder.
Getrieben auch aus kommerziellen Motiven, machte Jerry Masucci Funya Records zu einer Maschine, um eine übergreifende Latino-Identität zu schaffen. Als Höhepunkt gilt ein Auftritt der Funya All-Stars im New Yorker Yankee Stadium, der Salsa-Band, die von Johnny Pacheco für das Plattenlabel gegründet worden war und für die zahlreiche Größen der Szene auftraten. Das Konzert am 24. August 1973 zog mehr als 40.000 Zuschauer an und wurde später auch als Live-Album veröffentlicht. Ein als allumfassender lateinamerikanischer Sound vermarktetes Album, mit dem sich Menschen aus ganz Lateinamerika oder lateinamerikanischen Ursprungs identifizieren konnten und den sie jetzt kaufen konnten.
Volk der Latinos, egal welcher Stadt. Es ist die Stunde der Einheit gekommen. Volk der Latinos, egal aus welchem Barrio, einigt euch.
Doch das Erfolgsrezept bedeutete dann später auch den Niedergang von Funya Records ab den 1980ern, wie auch der Salsa als Musiktrend. Allzu schablonenhaft habe Funya die Erfolgsrezepte der eigenen Hits kopiert, sagt der Salsa-Forscher Leopoldo Tablante. Dazu eroberte nun die dominikanische Merengue die Herzen der Latinos. Salsa war out. Doch während musikalisch gesehen der Stern der Salsa sank, setzte der Salsa-Tanz zu einem anhaltenden Höhenflug an. Sydney Hutchinson.
Ja, das hat in New York so Ende 80er Jahre angefangen ungefähr. Und da hat Eddie Torres, ein Salsa-Tänzer aus New York, der hat mit Tito Puente getanzt, zum Beispiel der bekannte Musiker, der auch die Musik entwickelt hat. Ja, er dachte, Salsa soll derselbe Status haben wie andere Gesellschaftstänze. Das heißt, ich muss das in dem Studio bringen und da unterrichten und systematisieren und dann wird es höher angesehen. Und dann hat er zusammen mit einem Gesellschaftstanzlehrerin zusammengearbeitet, June Liberta, und zusammen haben sie dieses System entwickelt, wie es gezählt wurde und dass man auf ein 2 betont.
Doch worin liegt die Faszination, die Salsa auf Menschen weltweit ausübt? Der Salsa-Lehrer und Forscher Armando Cervantes hat darauf eine Antwort. Die Magie der Salsa liege darin, dass sie ein tiefgreifendes Bedürfnis befriedige.
Für die Menschen, die in Europa Salsa tanzen und die womöglich nicht einmal Spanisch sprechen, geht es kaum um Fragen der Identität. Nein, es geht darum, dass diese Musik sie im Innersten berührt, was in der Art und Weise, wie sie die Salsa tanzen, ihren vielfältigen Ausdruck findet.
Und Salsa Cubana zeichnet sich dahingehend aus, dass man unheimlich viele Drehungen hat und das einfach unheimlich viel Spaß macht, das zusammen mit dem Partner zu tanzen. Es ist eine unheimliche tolle Verbindung, die man da hat.
Erklärt Miriam, die nicht nur, aber auch der Salsa wegen nach Las Palmas de Gran Canaria gekommen ist. Die Salsa, was ist sie nun? Ein Tanz, ein musikalisches Genre? Ein Werkzeug der Selbstermächtigung und Selbstbehauptung? Oder sozialer Kitt für eine imaginierte Gemeinschaft von Lateinamerikanern? Laut dem Tanzlehrer und Salsa-Forscher Armando Cervantes ist es diese Uneindeutigkeit, wie auch Vielfältigkeit der Salsa, die sie so anschlussfähig macht für viele Menschen.
Die Salsa ist ein sehr komplexes Phänomen, das weit über das Genre eines Tanzes hinausgeht, denn sie bringt ein enormes kulturelles Erbe mit. Momentan erleben wir, dass viele lateinamerikanische Urban Artists die Salsa neu entdecken. Bestes Beispiel ist Baile Inolvidable, unvergesslicher Tanz des puerto-ricanischen Latino-Superstars Bad Bunny. Die jungen Menschen, die sich jetzt dank Bad Bunny für die Salsa begeistern, sie haben nun etwas, das sie mit ihren Eltern und Großeltern verbindet. Dass sie es schafft, die unterschiedlichen Generationen zusammenzubringen, zeigt, welch großes Potenzial nach wie vor in der Salsa steckt.
Salsa, wie für Latinos ein Tanz zur Heimat wurde, von Lukas Grasberger. Noch mehr Tanz- und Kulturgeschichte von Lukas Grasberger gibt es bei Radio Wissen in der ARD-Audiothek. Beispielsweise über Hip-Hop, ebenso wie die Salsa im Melting Pot New Yorks entstanden und anfangs stark von jamaikanischen Auswanderern geprägt. Den Link finden Sie in den Shownotes.